Herzlich willkommen zu unserer Sendung LK Jazz. Wir sind wieder für Sie da mit der Folge 137. Ich werde den passenden Klang in der richtigen Tonart gleich mal dazu spielen. Ein klassischer Major-Akkord, die Major 7. Unterschätzt, würde ich sagen, zu selten gebraucht, gerade in der Popmusik, denn wir sind ja auch eigentlich im Herzen Popper. Da brauchen wir mehr Major 7, würde ich sagen. Wie siehst du die Sache, Felix?
Ich sehe das auch wie du, die Major 7 fristet teilweise ein Schattendasein. Allerdings meistens vor allen Dingen auf der ersten Stufe. Auf der vierten Stufe so eine Major 7 sehr beliebt.
Gern genommen, ne?
Gern genommen. Also kurz zur Erklärung. Das ist der Grundton, das ist die Terz, die 3 und die 7 ist die Major 7. Was wir jetzt auslassen, ist natürlich die Quinte.
Ja, ist egal. Der Chord ist beschrieben.
Genau, wir brauchen die Quinte nicht so richtig. Jetzt, ich komme hier mit diesen drei Tönen aus. Die Quinte macht es ein bisschen satter. Ne? Mhm. Saftiger. Ja. Ist wie eine Beilage.
Aber der Mensch ist kein Beilagenesser, deswegen können wir die Quinte auch einfach weglassen.
Genau. Aber
das Fleisch des Akkords wird natürlich in der Terz und der 7.
Genau. Eigentlich in jedem Akkord in der Terz und der 7, ne?
Deutlich.
Aber den Dominant-Sept-Akkord, den werdet ihr erst in Folge 574 kennenlernen, ja.
Ja, das dauert noch ein bisschen.
Ja, das dauert
bis
noch ein bisschen.
Bis dahin macht euch darüber keine Gedanken. Ja. Bis dahin braucht ihr ihn auch nicht.
In Folge 241, da werdet ihr den Moll-Sept-Akkord kennenlernen. Aber jetzt müssen wir beim Major-7-Akkord bleiben. So, das Problem ist jetzt, auf der ersten Stufe der Tonleiter, auf dem Grundton, auf der Tonika, da wo wir immer landen in der Kadenz, ne?
Ja.
Da wo zu Hause ist, ne?
Ja.
Für den intuitiven Hörer, der aber trotzdem gut zuhört, der gute Zuhörer,
ja,
den Adorno beschreibt, der versteht natürlich das Heimatgefühl, kann es aber vielleicht nicht benennen. Wir helfen aus, der LK hilft, es ist die Tonika, der Grundton, der Grundakkord. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich auf der ersten Stufe einen Major-Akkord mache, welcher Ton klingt dann in der Melodie immer etwas merkwürdig?
Die 4.
Ja, die 4 auf jeden Fall. Klingt dann fast schon wie so ein Slash-Akkord von einem Dominant-Sept-Akkord. Das ist komplette Verwirrung. Also genau. Aber auch der Grundton.
Ja.
So, und das ist das Problem mit dem Major-Akkord. Das heißt, der Major-Akkord ist zwar ein Zuhause-Akkord auf der ersten Stufe, er verhindert aber in der Melodie, weil wir hier dieses teuflische Intervall der kleinen None haben. Wenn ich dann in der Melodie quasi den Grundton ansteuern und zu Hause sein will, haben wir immer diese Reibung. Deswegen auch gerne als Tonika-Akkord mit einem Grundton in der Melodie. Für uns Jatzer gerne mal ein Moll-6-Akkord. Dur-6-Akkord. Oder Dur-6-9.
Ja.
Klingt auch gut, weil da vermeiden wir die kleine None. So,
absolut,
jetzt. Aber, wenn wir auf der Subdominante sind, da wiederum gar kein Problem. Major Akkord auf der vierten Stufe. Deswegen der Major Akkord auf der vierten Stufe unproblematisch, auf der ersten Stufe für die vollkommene Konsonanz manchmal schwierig.
Ja,
verstehe. Wegen dem Zuhausegefühl. Und das Zuhausegefühl haben wir beide, oder?
Wir haben beide ein absolutes Zuhausegefühl. Wir melden uns jeweils von zu Hause. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich gestern Nacht noch von Erfurt nach Berlin gebracht wurde und um 2:30 in meinen eigenen vier Wänden einschlafen konnte. Nach der Show. Kein Hotel.
Ja, wunderbar finde ich das.
Ja.
Ja. Sehr gut. Und ich bin auch zu Hause mit stabiler WLAN-Verbindung bisher. Also eigentlich steht dem großen Weihnachts-Smash-Bash nichts im Wege, oder? Die letzte Folge vor Weihnachten.
Es ist so, ne? Haben wir schon wieder durchgesendet.
Ja. Ist bei dir eine gewisse Festlichkeit zu spüren?
Also generell, ich bin ja immer noch auf Tour mit Nagel. Heute spielen wir nochmal in Berlin, also letzten...
Ach so, du denkst vierdimensional, ja.
Ich denke vierdimensional, also letzte Woche spielten wir nochmal in Berlin.
Genau.
Am Tag der Aufzeichnung. Und deswegen, da kommt man ja tatsächlich dann doch, obwohl es auch so eine gewisse Weihnachtsfeindlichkeit gibt in diesem Programm, kommt man doch in Stimmung. Er zeigt viel auf dem Beamer, viele Tannenbäume, viele Weihnachtsmärkte. Die werden auch abgegangen auf der Digest-Round nach dem Essen. Wird nochmal geguckt, was hat der örtliche Weihnachtsmarkt zu bieten.
Gut. Ja. Das heißt, ihr geht wirklich unters Volk.
Wir gehen unter das Volk, es werden Fotos gemacht, es wird verglichen, wer hat den größeren Tannenbaum. Dortmund ist, muss man wirklich sagen, absolute Weihnachtsstadt, wobei gestern Erfurt auch unglaubliche Aufbauten. Wir konnten das gar nicht alles mitnehmen, da waren sogar nur die Offside-Weihnachtsmärkte schon beeindruckend. Den Hauptweihnachtsmarkt am Domplatz konnten wir gar nicht mehr mitnehmen, wir hatten nicht so viel Zeit. Ja. Aber es ist auch eine Weihnachtsstadt,
Erfurt. Weihnachtsstadt Erfurt.
Ja, ja.
Ach so, aber das heißt, ihr spielt am Sendetag, kann man da noch ein Konzert besuchen?
Nein.
Lesung besuchen? Okay, it's over, Leute.
It's over now.
Okay. Ja. Und auch für uns letzte Chance, uns so ein bisschen der Festlichkeit zu widmen. Ich habe ja so leichte Trüffelschwein-Anwandlung. Ich habe ja meine Lieblingsweihnachtsplatten, denn ich finde, Weihnachten ist eine Zeit, da sollte man auch weihnachtliche Musik hören. Geht dir das auch so?
Ja, nee, also es passiert natürlich, Frank Sinatra wird irgendwann aufgelegt.
Ah ja, okay. Für dich Frank Sinatra.
Ja, aber eigentlich erst am 24. noch. Aber ich, nee, jetzt nicht so Monate vorher schon. Ich meine, du kommst ja eh nicht dran vorbei. Also geh in irgendeinen, jetzt hier jeden Tag auf Tour. Irgendwie läuft dann doch irgendwie immer eine Playlist mit Weihnachten in den Restaurants, wo du dann irgendwie vorher schon noch isst und so. War gestern auch wieder immer eine Weihnachtsplaylist eigentlich.
Ja. Ja.
Kennst du Weihnachtslieder. Du kommst ja gar nicht drum rum.
Das stimmt. Ich habe aber irgendwie bei Weihnachten, ich habe da so bestimmte Wünsche. Ich möchte irgendwas, immer gerne Musik haben, die so eine weihnachtliche Festlichkeit hat. So ja. Dieses leicht Erhabene. Aber ich brauche zur Festlichkeit noch eine Fetzigkeit. Und da muss ich sagen, das finde ich gar nicht so einfach, festlich und fetzige Weihnachtsmusik zugleich zu finden. Ich habe vor Jahren ja schon mal empfohlen, dieses Boney M. Weihnachtsalbum. Weißt du, da war es auf Babylon.
Ja.
Da finde ich, das ist wirklich so cheesy Frank Farian Disco. Das kann ich gut hören an Weihnachten.
Ja.
Aber ich bin dann auch noch mal so ein bisschen in die Archive gegangen, in meine digitale Plattensammlung, und habe geguckt, was gibt es überhaupt eigentlich noch so an Weihnachtsalben. Und ich muss sagen, so richtig einfach finde ich das nicht, was Gutes zu finden für mich.
Nee.
Wusstest du, dass Safien Stevens zum Beispiel mal eine Weihnachtsplatte gemacht hat?
Das wusste ich, ja.
Ja.
Habe ich auch mal gehört. Die ist doch ganz nett.
Ja, ist mir zu schlapp.
Ja,
okay. Ist dieses Vogelgedudel Amy Mann, gibt's auch eine Weihnachtsplatte, auch wunderschön, ja. Aber ist mir auch zu schlapp.
Ja.
Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mir sogar mal, hatte ich noch nie gehört, es gibt doch sogar ein Weihnachtsalbum von Bob Dylan.
Ach echt?
Ja, Christmas in the Heart oder so heißt das.
Ja.
Ja, und das fand ich tatsächlich dann aber interessant, weil Bob Dylan, muss ich sagen, der späte Bob Dylan, also der heutige Bob Dylan, der lässt mich ratlos zurück.
Ja.
Weil es ist ja eigentlich oft so, dass so gerade so die großen Sänger und Sängerinnen, die bekommen ja irgendwann im Alter so ein besonderes Timbre.
Ja.
Also zum Beispiel Joni Mitchell taucht ja hier öfter auf. Ne? Die ist dann einfach 3 Oktaven tiefer im Alter. Dasselbe gilt ja auch für Leonard Cohen.
Ja.
Da wird ja auch eher so ein bisschen genäselt in der Frühphase.
Johnny Cash.
Johnny Cash, genau, absolut. Johnny Cash, ähnliche Stimme, aber der plötzlich dieses Gebrochene.
Ja.
Leicht, weiß ich nicht, was das ist, leicht röchelnde oder so. Nein, nicht mal, es ist irgendwie so knautschig, also so wie so ein zerfurchtes Gesicht aussieht.
Ja, und
so
die Melodien werden ja nur noch so angedeutet im Spätwerk, ne? Also das ist auch aber ja wunderbar, also lieben wir. Ja,
herrlich. Also gibt es genau diese American Recordings, da kam auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob immer noch, aber es kam dann nach Johnny Cash Tod, kam noch Teil 5 und 6 und 7 und 8 raus. Also da hat wirklich Rick Rubin, hat Johnny Cash da, glaube ich, jahrelang vors Mikro geprügelt, immer Tag für Tag, sing doch nochmal das, sing doch nochmal das.
Genau, jetzt nochmal U2 singen.
Jetzt nochmal Nine Inch Nails, noch was von Sting, Simon and Garfunkel. Genau, da gibt es wirklich für jeden was. Deeper Schmode.
Ja.
Ja, und alles Klassiker. Man munkelt sogar, manchen Leuten gefallen dann auch sogar.
Sorry, ich wollte gerade irgendwie.
Ja, spiel doch mal was.
Wie geht das?
Ja. Handelt sich um das Stück One der Gruppe U2, richtig?
Ja,
wunderschön. Schönes Lied.
Ey, wir haben ganz, immer zum Soundcheck spiele ich mit Nagel U2-Lieder.
Ja.
Zum Beispiel auch das hier. Gleiche Akkorde fast wie One.
Ja.
Spielen wir jeden Tag.
Sehr gut.
Was für ein schönes Lied.
Wunderschön.
Und es gibt nur diese 4 Akkorde. Gleiche Akkorde. Und da geht's, glaube ich. Wie wunderbar ist das, ne? Und das sind auch die gleichen Akkorde fast wie, wie geht denn das nochmal von Alphaville, der große Smash-Hit? Wie heißt der nochmal?
Big in Japan?
Nee, der andere natürlich.
Irgendwas, Forever Young.
Forever Young. Dann wird's anders. Aber trotzdem, diese Akkordfolge, ich glaube auch von Taylor Swift sehr oft benutzt.
Ja, das ist ja doch die klassische.
Ja.
Der klassische Four-Chord-Song.
Ja.
Also ich kenne das natürlich vor allen Dingen von dem Stück Für immer Punk der Gruppe Die Goldenen Zitronen. 2 Meter ja. lang, so muss er sein, 3 Meter lang.
Das ist doch aber einfach eine Coverversion von Forever Young.
Richtig, nicht? Genau. Ja. Ich bin ein großer Fan von diesem Sound. Der geht, glaube ich, so.
Das ist auch U2, ne? Still haven't found.
Ja, das Geile bei dem Stück ist, natürlich schöne, fast pentatonische Melodie und im Prinzip eine Art Blues-Schema in den Akkorden. Und der Bass hat so einen richtig geilen. So einen geilen Stampf-Groove.
Ja.
Four on the Floor Kick, glaube ich. Irgendwie so ein Groove, den ich sehr gerne mag und auch irgendwie ab und zu mal irgendwo untergebracht habe. U2, für mich auch unterschätzt. Es liegt so ein bisschen daran.
Ist ein Geheimtipp.
Ja, absoluter Geheimtipp. Nein, bei U2 ist so ein bisschen so, natürlich, weil Bono auch so eine überkandidelte Figur ist der so ein bisschen, ja, ist es, weiß ich nicht, ist das so eine Band, die ja immer so ein bisschen. Als uncool gilt. So ein bisschen, das ist ja im Prinzip, sind ja U2 auch der Coldplay-Vorgänger, ne?
Ja, genau. Nur U2 hat mich immer so ein bisschen genervt aufgrund dieser Unzuverlässigkeit in der klaren Melodielinie, weil er halt so seiert. Das hat mich immer ein bisschen gestört, dass halt die Melodien immer so geseiert vorgetragen werden, wobei das die Fans ja offensichtlich nicht stört bei Bono. Ja. Aber genau, deswegen ich als Freund klarer Melodieführung bin natürlich Team Coldplay, ist ja klar. So. Ja, da wird die Melodie hochgehalten.
Ich bin Traditionalist, ich bin natürlich Team U2 und ich bin auch wirklich großer Freund dieses Hit-Albums The Joshua Tree. Also da, wo auch die ganzen Banger drauf sind, ne? Da ist 11 Found drauf, Sunday Bloody Sunday. Da sind auch coole Synthies und danach kommt ja, glaube ich, die Achtung Baby oder davor.
Gibt es nicht noch Rattle and Hum?
Ja, Rattle and Hum ist ein Live-Album. Das ist so halb live, halb Studio. Gibt es auch eine Helter-Skelter-Version drauf. Ja,
genau. Die hatte ich auch.
Wo dann Bono irgendwie sowas sagt wie, nah, play the song that Charles Manson stole from the Beatles. Sich darauf beziehend, dass Charles Manson ja vor seinem Manson-Morden, die er befohlen hatte, meinte, durch den Song Helter-Skelter eine geheime Botschaft empfangen zu haben.
Ja.
Also vom Teufel oder aus dem Jenseits. Keine Ahnung, nur für die jüngeren Leute, die sich daran nicht, die nicht dabei gewesen sind. Die
nicht dabei gewesen sind, ja.
Genau. Wird ja auch, gibt es ja so eine Art alternative Geschichtsschreibung in dem wunderbaren Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Den ich wirklich auch ganz toll finde.
Ja.
Also U2. Empfehlen wir diese
kleiner Geheimtipp.
Diese kleine Indie-Band. Genau.
Genau. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Melodien auf dem Klavier spiele, bin ich auch ganz beseelt. Also ich finde es ganz, ganz viele Gefühle. Genau. Es ist einfach, glaube ich, so eine Geschmacksfrage, dass die Art und Weise, der Vortrag mich so ein bisschen stört von Bono. Aber eigentlich top. Ja, erstklassig. Gut komponierte Lieder mit wenigen Akkorden lieben wir.
Ja, ich habe auch irgendwann in den letzten, glaube ich, bei diesem Jahr, war Bono bei Joe Rogan, langes Interview. Ich mag den irgendwie jetzt auch mittlerweile.
Ja.
Also früher, ich muss ganz ehrlich sagen, so in meiner Viva- und MTV-Zeit hat mich das immer genervt, der immer wieder den Regenwald retten den ganzen Tag und so.
Ja, hat einen Blick für die Welt auf jeden Fall.
Ja,
es geht ihm nicht nur um sich selber, sondern auch um die Welt.
Aber tatsächlich auch die Band U2, und das ist finde ich das Tolle an U2 als Band, die haben wie andere Bands, The Police oder die Chili Peppers, also wie diese, weißt du, so diese Three-Piece-Bands, also Bands, die eigentlich nur aus Gitarre, Bass, Schlagzeug bestehen, ob jetzt die Person, die singt, ein Instrument spielt oder nicht, haben oft ja so eine interessante Art zu arrangieren. Und bei U2, gerade das hört man auf den frühen Alben sehr gut, ganz toll, so diese so sehr irgendwie knackigen, einfachen Schlagzeug-Bass-Figuren, die aber auch immer irgendwie so ausgecheckt sind oder auch selbst wenn geachtelt wird, ist es irgendwie so präzise und riffig und catchy. Und dann diese natürlich ganz besondere Art, Gitarre zu spielen von The Edge, nennt er sich, ja, im Künstlernamen der Gitarrist, sehr viel mit so Delay, mit so Echo-Pedalen, die dann, ja, so getimed sind und dann so verzahnende Gitarrenpattern bilden.
Von welchem deiner Lieblingsgenres wurde denn dieses Prinzip aufgegriffen? Das mit den sich wiederholenden Achtel, die man dann musikalisch nutzen kann für Kompositionen. Der Neoklassik.
Ah, ja, ah ja, meinst du, The Edge ist so eine Art Neoklassik-Vordenker?
Ja, was das angeht schon. Also halt das einzubeziehen mit in das Songwriting, ja, ist absolut im Frahmschen Sinne, wenn du so willst.
Ja, ja, ja. Du hast ja auch so ein Stück, was, wo man denkt, einiges Feierabend, dann wird das noch vierhändig auf dem Klavier interpretiert. Das ist, spielt ja auch so ein bisschen mit sowas, ne?
Ja, wobei das ist ja eigentlich Steve Reich oder
das
sowas.
Das ist eigentlich Steve, ja, Reich. Ja. Ja. Genau, aber wir waren ja bei Johnny Cash.
Ja.
Und genau, Johnny Cash hat irgendwann diese tolle Stimme. Leonard Cohen, weiß nicht ob toll, aber irgendwie tief und ausdrucksstark. Tom Waits wiederum. Tom Waits ist dann eher so ein bisschen so ähnlich wie Bob Dylan, über den ich ja reden wollte. Tom Waits hat sich ja irgendwann ausgedacht, ich singe jetzt so. Ja. Also wie so eine Horrorpuppe oder sowas. Ja. Ne? Also, tatsächlich, wenn man so.
Das ist eine Entscheidung, oder?
Genau,
das,
ja, ja.
Das ist keine natürliche Stimme, genau, würdest du auch sagen.
Weil, ne, wenn man so frühe Tom Waits Alben hört, singt der ganz normal.
Und irgendwann, ah, ja, hat er sich entschieden zu singen.
Also wie so eine Gruselversion von Louis Armstrong.
Ja.
Und genau, und Bob Dylan hat ja solche Entscheidungen mehrfach in seinem Leben getroffen.
Ja?
Ja, ja. Also es geht ja wirklich los mit
How many roads must a man walk down before you can call him a man?
Also das ist ja Woody Guthrie noch.
Ja, genau, das ist Woody. Und dann ist er. Dann singt er in der. Dann gibt es diese Country-Phase.
Ja.
Oder so singt ganz wunderbar mit so einer. Mit eher so ein bisschen. Das ist auch nicht Crooning, ja, eigentlich wie so ein.
Das klingt so ein bisschen nach Reinhard May auch jetzt.
Ja, also diese Platte Nashville Skyline. Das kann ich nicht, okay, so gut nachmachen. Und ja, dann wird er wieder. Und dann wird geschrien auch lange Zeit.
Ja. Also, ha, das sind vier!
Also das ist quasi nochmal die Übersteigerung von seiner ersten Gesangsart. Und dann irgendwann entscheidet er sich zu singen, und das ist nicht von mir, das habe ich, den Take habe ich geklaut von unserem US-Comedian, der es mal beschrieben hat. Dann singt er wie so eine Art Disney-Bösewicht.
Ja.
Er singt so, Bob Dylan singt so, mit so einer hauchigen Stimme.
Ah, ja.
Und das macht er bis heute.
Und wenn man jetzt dieses Weihnachtsalbum hört, dann, ja, hat man so, ja, ist das wie, als würde so ein Gruselonkel einem da so Weihnachtslieder vorsingen.
Und das ist jetzt sozusagen die letzte Phase?
Ja. Yeah.
Der Disney-Onkel?
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum.
Aber in German?
Wie schön sind deine Blätter.
Singt er in German?
Nee, leider nicht. Ah. Mir ist nur auf die Schnelle, um den Sendefluss nicht zu unterbrechen, kein englisches Weihnachtslied eingefallen.
Ja.
Was wäre denn englisches Weihnachtslied?
Hark the Herald
Angels. Hark the Herald Angels sing. Glory, Halleluja.
Nein, er singt das, also ich verballhorn das jetzt. Er singt das natürlich schon in den eigenen Tonarten, aber da war ich irritiert.
Ja.
Ich muss sagen, dieser späte Bob Dylan, er lässt mich ratlos zurück.
Ja.
Also, wie ich mich gefragt habe, was soll das? Also, so eine ähnliche Idee wie Tom Waits, ich mache jetzt was anderes mit meiner Stimme? Oder komplett verraucht auch, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich aber gefragt, diese Ratlosigkeit, ist ja das, was die Dylanisten so lieben an Bob Dylan?
Ach so, dass so Fragen entstehen, so, was war los?
Was soll das? Ja, was soll das? Ich war in meinem Leben bei einem Bob Dylan-Konzert, also vor 20 Jahren in der Alsterdorfer Sporthalle, als noch fast im Knabenalter. Und 25 Jahre wahrscheinlich. Und war auch ratlos.
Ja, ja, ganz bestimmt. Also ich glaube auch, dass das ein großer Teil des Dylanismus ist. Es ist ja eine abgöttische Liebe, gerade weil es so unlovable ist.
Ja.
Also das ist ja anders als jetzt, weiß ich nicht, Leute, die die Swifties oder so, ja, also wo du weißt, was du kriegst.
Ja, weißt, was du kriegst, genau.
Ja, ja.
Selbst bei Bono, da gibt sich ja immer noch Mühe. YouTube?
Ja, ja, oder es gibt ja auch großen Hype um diese K-Pop oder sowas. Ne? Ja. Du weißt genau, was da jetzt stattfindet, wie gesungen wird und so. Und die Dylanisten, die lieben ja ihren Star ähnlich groß so, ne, und sind ihnen ähnlich treu, wie jetzt so die genannten Beispiele. Das ist schon interessant, weil genau, eigentlich ja jeder Dylanist auch schon mal enttäuscht wurde.
Ja, am laufenden Meter, oder?
Ja, ja, genau. Also es gibt ja niemand, der sagt so, ah, das war immer geil, so oder so. Aber trotzdem geht man wieder hin und ist irgendwie checkt auf setlist.de, was die Setlist gerade so ist und so. Oder? Ist das so?
Ja, ja. Ja, das ist aber so herrlich. Das ist immer. Aber es hat auch sowas von Selbstgeißelung, sich so quälen damit, dann wieder hinzugehen und dann hat man wieder nicht erkannt, dass er Maggie's Farm gerade gesungen hat, weil es der dann einfach nur so.
Ja, genau. Also eigentlich, das ist ja echt interessant so für Leute wie wir, die halt Musik einfach der Musik wegen lieben,
ja.
Ist es natürlich schwer nachvollziehbar, wieso Menschen sich das antun. Selbstgeißelung ist der richtige Begriff, aber da geht es geht um das Drumherum, um die Geschichte dazu,
ja.
Der Zustandsbeschreibung und so. Also ähnlich wie so ein Hardcore-Fan, der halt die ganze Zeit die Labels dazu nennen muss und die Genres, die jede einzelne Band mitbegründet hat, nur weil sie aus irgendwie Kiel kommt oder aus Bremen, gibt's da immer gleich sozusagen die Geschichte dazu und das Umfeld und sowas beschrieben wird. Das ist, glaube ich, so was Ähnliches. Es geht nicht um die Musik, sondern es geht, was kann man dazu irgendwie erzählen und so. Und bei Dylan kommt auch dazu diese Fragestellung, ja, wo befindet er sich jetzt gerade? Da gibt es diese Komponente, die nicht berechenbar ist.
Ja, wobei das müsste uns Jazzern ja eigentlich gefallen.
Naja, bei den Jazzern geht es ja, kannst du dich ja darauf verlassen.
Das ist mit so einer Art Grund.
Dass da so ein Grund-Know-how in jedem Fall performt wird.
Ja.
So, und das ist ja nun bei einer Dylan-Performance nicht unbedingt so.
Ja, ja. Auch oft schlechte Laune und so.
Ja.
Also ich glaube, als richtiger Dylanist braucht man eigentlich auch dieses fette Dylan-Textbuch.
Ah ja.
Es gibt so ein Dylan-Buch, das sehe ich manchmal in so Regalen von schlauen Liederschreibenden. Das
ja.
Steht dann da immer rum. Und ich glaube, da geht es auch bei Bob Dylan auch immer viel so um so Intertextualität, dass man sagt, ja, das ist hier von, das ist wie die Literatur und so. Also da gibt es noch so eine Textebene, die wir natürlich als stumpfe Instrumentalisten ja immer so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Also Christmas in the Heart, ich bin ratlos, was das soll.
Ja.
Aber irgendwie funny.
Ich werde es mir mal anhören, aber ich glaube auch nicht, dass ich es durchhören werde.
Nee, wäre auch gar nicht meine Weihnachtsempfehlung. Ich hatte da
wunderschöner Weihnachtssong von den Pokes.
Findest du das gut? Jetzt bin ich auch noch nie reingekommen in die Pokes.
Manhattan, aber dieser Weihnachtslied, ne? Das Weihnachtslied ist doch
schön. Wie heißt denn das? Irgendwas mit New York? Ne?
Das ist auch irgendwie schön. Weiß nicht, läuft halt jetzt gerade auch jeden Abend in der Playlist, wenn ich da, dann ja. Kommt man da so rein.
Ja, Fairy Tale of New York heißt das genau. Ja, Pokes komme ich auch nicht rein. Ich hoffe, dass das irgendwie nochmal jemand für mich entzaubert.
Weil du kein Irland-Freak bist.
Ja, vielleicht deswegen. Aber also ich kenne Leute, die sich wirklich dann besoffen in den Armen liegen, wenn die Pokes laufen irgendwo. Es gibt, glaube ich, so ein gewisses Identifikationspotenzial mit dem Sänger.
Ja, wie heißt der noch gleich?
Shane McGowan. Und der ist ja so ein bisschen,
genau. Wird viel geraucht und so, ne?
Wird viel geraucht und auch dental ist immer wieder spektakulär, ist immer Thema und so.
Ja, ich dental, also so Bill Evans Niveau, oder?
Ja, auf jeden Fall okay. Bill Evans Niveau, ja. Genau, aber da muss ich nochmal rein, dann gibt es irgendwann das große Pokes-Special oder wir laden mal irgendjemand ein, der sich mit den Pokes auskennt. Ich glaube, Thies ist auch großer Pokes-Fan. Der könnte uns vielleicht eine kleine Sprachnachricht aufnehmen oder so, dass er uns mal einführt. Ich komme da selber nicht hinter. In den Pogismus. Dylanismus, Pogismus, genau. Ja, ich habe dann irgendwie nicht so was richtiges Fetziges gefunden, was die Weihnachtsmusik angeht. Und da bin ich doch wieder beim Christmas Jazz gelandet.
Ja.
Und da muss ich sagen, ich glaube
Die Jazza ist Verlass, was Weihnachten angeht, oder?
Also aber auf jeden Fall viele Leute sind auch meiner Meinung, dass dieses Album, was ich letztes Mal empfohlen habe, Charlie Brown Christmas von Vince Guaraldi, dass das doch eigentlich das beste Weihnachts-Jazz-Album ist.
Okay.
Hast du es mal angehört? Wahrscheinlich
nicht. Nein.
Aber du hast ja noch ein paar Tage Zeit.
Ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich werde auflegen. Ja.
Ich habe dann aber nochmal weitergeguckt und möchte dann nochmal so zwei Empfehlungen geben, die ich zumindest hörenswert finde. Nämlich tatsächlich Wynton Marsalis.
Ach.
Ja. Wynton Marsalis hat nämlich ein Weihnachtsalbum gemacht. Das heißt Crescent City Christmas Card. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Weihnachtsalbum, weil das auch ein richtiges Album ist. Also das ist irgendwie so die ersten beiden Tracks kann man skippen, finde ich. Also es startet mit diesem zweifelhaften Weihnachtslied Carol of the Bells.
Das, was ich wirklich nicht verstehe, das klingt für mich auch mehr nach Hogwarts als nach Weihnachten, aber das dudelt ja zur Weihnachtszeit auch. Kennst du das?
Nein.
Das ist hier.
Ach so, das ist ein Weihnachtslied?
Ja, ja, das ist, klingt für mich irgendwie nach Hogwarts.
So, das kenne ich natürlich, ja, ja, aber das
ja.
Genau.
Genau. Und dann Silent Night auch in einer, ja, mit so einer Opernsopranistin, Kathleen Battle. Aber ja, auch ist auch nicht All Killer, aber das ist so ein Album, wo die Weihnachtssongs spielen und es ist so ein bisschen, ja, es klingt wie ein Album, wo man sich auf jeden Fall auch richtig Gedanken gemacht hat. Es sind irgendwie coole Arrangements, es ist oft so ein bisschen New Orleans-mäßig, auch ja. Little Drummer Boy in einem coolen Arrangement und ist aber auch so, ja, so später Duke Ellington, Charles Mingus-mäßig, echt super coole, so Bläser-Arrangements und auch so ein bisschen angeweirdet, ohne dass es nervt.
Ja.
So, also das kann ich wirklich, da kann man mal reinhören.
Ja. Chili Gonzales Weihnachtsalbum.
Ah, noch gut. Nicht gehört.
Ja, ist gut.
Was ist das? Was erwartet uns da?
Einfach Soloklavier. Schöne Interpretation der Klassiker.
Okay.
In einem altbewährten Sound, den wir alle lieben.
Ja. Ich hatte da nämlich noch gedacht, Dave Brubeck Christmas, gibt es ein Album, das heißt Dave Brubeck Christmas, genau. Und habe ich auch angefangen zu hören, ich weiß nicht, ob ich zu früh abgebrochen habe, aber auch nur Solo-Klavier. Ist mir nicht fetzig genug.
Dann weiß ich nicht, ob du bei Chili dann die Fetzigkeit finden wirst, das ist auch eher besinnlich, aber sehr schön.
Ja. Dave Brubeck ja auch irgendwie der eckigste Pianist aller Zeiten, ne?
Der eckigste, warum
ja, so meinst du das? Das ist irgendwie, klingt als wahnsinnig eckig, wie der spielt. Ganz interessant. Irgendwie ist irgendwie das Gegenteil. Also irgendwie zwar artverwandt mit Bill Evans, so vom zeitlich und auch, glaube ich, so von den Einflüssen, aber ist genau das Gegenteil. Alles irgendwie eckig, hakelig.
Ja. Du hast recht. Ich weiß, was du meinst. Also ist jetzt so eine abstrakte Beschreibung des Spielstils, aber das macht schon irgendwie Sinn. Und
als würde der Cembalo spielen, immer Velocity 127.
Da ist es doch absolut interessant, sich das Dave Brubeck Quartett anzusehen, was er dann ja mit Paul Desmond vorangetrieben hat, wo man ja sagen muss, absoluter Gegenspieler, was diese Spielweise angeht. Ne? Alles smooth, alles schön, alles rund, wenn man so will. Fast zu rund. Also da wünschte man sich ja ein paar Ecken herbei. So, vielleicht ist ja genau das also der kongeniale Partner, weil er quasi alle Fähigkeiten mitbringt, die er selber vielleicht da nicht hat, mitbringen kann.
Absolut. Paul Desmond, für mich auch, es kann gar nicht weich genug sein. Ich bin ja großer Paul Desmond-Fan. Auch gerade mit Jim Hall immer in diesen Quartettaufnahmen. Also ich mag auch Paul Desmond allein lieber als mit Dave Brubeck. Und bei Paul Desmond bin ich wirklich, ich habe es neulich wieder gehört und dachte, dieser Altsaxophon-Sound, das Altsaxophon klingt quasi wie eine Oboe.
Ja.
Butterweich. Hinzukriegen. Also das ist wirklich, es ist so toll, wie dieser Sound von Paul Desmond klingt und diese super weiche Phrasierung. Es ist wirklich wunderbar.
Genau, er hat natürlich dann auf so, glaube ich, Jazzstudenten wenig Eindruck gemacht, genau, weil der Edge da fehlt so. Und natürlich irgendwie als die großen Gegenbeispiele, dann irgendwie, weißt du, wenn du so mit einmal Love Supreme gehört, dann denkst du natürlich, I go down that road. Oder halt, wenn wir von Altsaxophon sprechen, aber auch sowas wie, Charlie Parker oder der in Köln gelebt hat, der Lee Konitz.
Ja, klar.
Also da ist ja auch einfach so viel mehr Edge drin und auch schön. Und irgendwie hat man, glaube ich, da sucht man wahrscheinlich so als Student mehr so nach so Edge als nach totalem Wohlklang, so, ne? Würde ich tippen. Aber eigentlich ja, warum nicht? Ist halt, ich glaube, auch sehr schwer umzusetzen. Also ich glaube, das bedarf wirklich viel Arbeit, so diese Genauigkeit.
Absolut.
Ja.
Genau. Lee Konitz natürlich schon auch irgendwie seelenverwandt mit Paul Desmond, weil da auch eine gewisse Weichheit ist und auch so ein Ursprung im West Coast Jazz. Aber Lee Konitz geht dann halt irgendwie doch noch weiter und ist dann, glaube ich, für junge Leute ein bisschen, in Anführungszeichen, moderner.
Ja.
Aber kleine Empfehlung, wer nämlich Paul Desmond liebt, ist unser Kollege am Saxophon Lorenz Hagersner. Lebt in Hamburg, ein Saxophonist, oder ich glaube, er lebt noch in Hamburg. Und der hat tatsächlich eine Band, die heißt Pure Desmond.
Echt?
Da spielt nämlich auch mein Kollege Sebastian Teufel. Schöne Grüße, mit dem ich auch mit Gisbert und Kai Schumacher dieses Schubert-Programm spiele.
Das ist eine Desmond-Coverband, oder was?
Nee, das ist keine Desmond-Coverband, aber die haben sich so, also die spielen auch Desmond. Also die sind da schon dran. Irgendwie ist das ein Einfluss für die. Ich glaube, die haben auch andere Projekte und andere Alben gemacht. Genau, das finde ich aber ganz interessant, dass da Lorenz quasi da sagt, ich beziehe mich auf Paul Desmond.
Ja,
also genau. Dafür absolute Props und auch toller Saxophonist. Schöne Grüße.
Ja, aber hat das was mit, wir haben ja jetzt auch so ein paar Folgen gemacht, ein paar über Cool Jazz, dann über Hardbop und so. Es ist ja schon so, und das ist ja auch bei uns so konnotiert, dass der Hardbop halt einfach cooler ist. Also das ist halt für junge Leute, die Jazz lernen, eigentlich selten so ist, dass sie sagen, nee, sie orientieren sich so in diese Richtung, so Paul Desmond. Also wird ja auch selten jemand sagen, ja, Chet Baker over Miles Davis oder so. Also weil du ja irgendwie relativ schnell mitbekommst, so ja, der Westküstenkram, der sich Cool Jazz nennt, ist halt einfach nicht so cool wie der Ostküstenkram oder so. Also oder?
Ja.
Wir haben das ein bisschen auch, das Narrativ auch so ein bisschen mit vorangetrieben. Wir
ja.
sind da mitverantwortlich.
Ja.
Dabei lieben wir Paul Desmond und Chet Baker, ist ja, ja klar.
Nein, also ich glaube, Chet Baker immer nach wie vor ein Riesen. Einfluss. Ne?
Ja.
Übrigens auch letztes Album von Chet Baker ja mit der NDR Big Band zusammen aufgenommen.
Ah.
In Hamburg, hier in der Hauptstadt des Verbrechens. Ja, es ist natürlich so klar, die stilbildenden Platten aus dieser Dekade sind dann im Überhang eher dem Hardbop der Blue Note-Ära zugeordnete Alben. Aber auch da droppe ich dann von Zeit zu Zeit mal noch eine Querverbindung. Es gibt wirklich diese Trennung so nicht, weil auch zum Beispiel Eric Dolphy, also dann später, ja, habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, der später dann viel im Avantgarde-Jazz unterwegs ist, der nimmt in jungen Jahren ja mit Chico Hamilton ganz viele Platten auf. Also, ja. Beziehungsweise bevor er so seine Solo-Karriere startet. Und Chico Hamilton ist ja auch absoluter Protagonist des Cool-Jazz.
Ja.
Das ist da nur zuzusagen. Also der Chico Hamilton, jemand, der auch mit Gary Mulligan und Chet Baker spielt. Also deswegen, und also das heißt, dieselben Protagonisten oder Horace Silver hat seinen ersten Gig bei Stan Getz gehabt und so, ne? Also
ja,
der Hardbop-Pianist ist, ich weise immer nochmal drauf hin, diese Genregrenzen sind zu hinterfragen.
Ja.
Aber klar, Paul Desmond sicherlich kein breiter Einfluss für junge Leute.
Ja.
Mhm. Genau, wir müssten natürlich auch nochmal unseren Lambert-Trio-Feature-Saxophonisten Ralf Heidel mal fragen, wie der zu Paul Desmond steht. Das würde mich mal interessieren, weil der Ralf hat ja auch diesen butterweichen Sound.
Stimmt, stimmt. Ja, müsst ihr mal fragen.
Ob das irgendwas mit Paul Desmond zu tun hat.
Ja.
Also, schöne Grüße. Weihnachtsalben. Ich hangel die Folge einfach entlang meiner Weihnachtsalben und wir machen dann immer wieder Ausflüge, ja?
Alles klar, los geht's.
Genau, weil ich habe das Weihnachtsalbum, was ich nochmal in die Rotation hauen würde, ist ein Weihnachtsalbum von Oscar Peterson.
Mhm.
Und das heißt, glaube ich, auch sowas wie, genau, das heißt natürlich auch An Oscar Peterson Christmas, ist interessanterweise von 1995. Oscar Peterson, kanadischer Pianist, so ein absoluter Protagonist des musikalischen Jazz-Mainstreams der späten 50er und 60er Jahre, ne?
Ja.
Also da kann man weder sagen Cool Jazz noch Hardbop, das ist irgendwie Mainstream-Jazz.
Ja, das, ja. Was auch im Fernsehen stattgefunden hat, genau. Eigentlich, ne?
Ja, 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 also.
Ah, da muss ich kurz mal einhaken.
Ja, das habe ich gehofft.
Ja, weil es gab auf Arte, da hat mich Nagel neulich nachts drauf hingewiesen und mir eine SMS geschrieben, es läuft auf Arte eine Dokumentation über Errol Garner.
Ja.
Errol Garner ja auch eigentlich Vertreter, also obwohl er irgendwie damals Art Blakey vom Pianistenstuhl mithilfe des Clubbesitzers gestoßen hat, der ihn mit einer Waffe bedroht hat, damit Errol Garner spielen kann. Errol Garner auch, er hatte ja auch so einen Mega-Hit Misty, relativ früh schon. Genau.
Ja. Genau. Und mit dem Errol Garner Stil in der linken Hand gehen immer diese Akkorde in Vierteln durch, wie so eine Jazzgitarre. So, das ist so sein Markenzeichen.
Genau, also ab Erscheinen dieses Welthits, das wirklich ein Welthit war, Misty, war da auch sofort Standard. Den kannte jeder, konnte jeder spielen. Ist auch recht gleich zu spielen.
Ja.
Liegt sehr gut in der Hand und so. Also es ist für Klavierschüler, die das lernen, einfach ein tolles Lied, kann ich sehr empfehlen.
Ja.
Mich auch sehr begeistert als angehender Jazzliebhaber.
Ja, und auch gute Changes, ne? Kann man super drüber improvisieren.
Ja.
Hat noch so einen kleinen Key-Change in der Bridge, aber irgendwie alles so sehr. So.
Und Errol Garner hat ja auch so ein Selbstbild von, der gehört eigentlich keiner Strömung an. Also diese ganze überakademisierte Kram, der dann halt mit Bebop, aber dann auch Hardbop und Cool Jazz irgendwie so aufkam, da hat, wollte der alles nicht mit zu tun haben, sondern der hat einfach in seiner Wahrnehmung Jazz für die Leute gemacht. Deswegen kam ich gerade dran. Eigentlich ein Mainstream-Jazz-Musiker, der dann auch in den Ed Sullivan-Shows und wie sie alle heißen, stattfand und halt einfach für die Leute im Fernsehen gespielt hat. Jimmy Carson und sowas.
Ja. Ja, diese Fernsehshows, ne?
Fernsehshows, genau. War da immer ein beliebter Gast, weil er auch sehr unterhaltsam war. Und der hat ja wirklich gesagt, also was man sich nicht vorstellen kann, er hätte keine einzige Unterrichtsstunde gehabt. Also er hätte nie Klavierunterricht gehabt. Und ich glaube auch, das ist ein Bild, was so eine Gegenreaktion zu dieser, ey, wir müssen alle wahnsinnig viel können, wir müssen alle wahnsinnig viel gelernt haben und wir müssen die Sprache können, was ja so mit dem Bebop aufkommt, wo der offensichtlich keinen Bock drauf hat. Deswegen hat er, ich meine, du kannst es dir nicht vorstellen, ne? Also der, ich glaube, es ist auch einfach gelogen. Also es wird zwar so kolportiert und weitergetragen, weil er es halt immer selber erzählt hat, aber es ist, muss man nochmal tiefer reingehen, aber es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Also guck dir an, wie die Finger bei dem auf der Tastatur liegen. Klar. Also, das ist einfach absolut Wahnsinn. So, ne?
Absolut.
Aber genau, toller Pianist und hat sich so ein bisschen als also Vertreter von so Happy Jazz eigentlich gesehen. Ja. Es macht mich glücklich, also spiele ich den Jazz so, dass es auch andere Leute glücklich macht. War auch Freund von Ringo Starr.
Ah, okay.
Ja, genau. Kein Wunder, ne? Beide immer am Scherzen.
Ja, empfehlen. Achso, Entschuldigung, ja.
Und hatte auch so eine eigene Sprache dann entwickelt. Eigentlich so ähnlich wie Dexter Gordon. So.
Okay, also, wirklich?
Ja. Also hör mal, Skibidoo oder Scooby-Dooi oder so. Gibt es auch so Interviews, wo er das so einwirft. So, wo er halt so zur einen Seite irgendwie lustig sein wollte, aber auch dadurch so eine gewisse Mystik ausdrücken wollte fürs Fernsehen. Wunderbar.
Ja.
Also er wollte dadurch so lustig, aber auch sehr mysteriös wirken. So. Und er, auch sehr gut an ihm, er sagte seinen Musikern nie, welche Stücke gespielt werden. Und auch nicht in welcher Tonart.
Ja. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch eine. Das sind so Sachen, die auch Lukas Lindholm, mein alter Professor, mir erzählt hat. Der ist ja irgendwie Jahrgang Anfang 40 und hat dann halt auch auch als junger Mann in Kopenhagen viel Jazz gemacht. Mhm. So in den späten 60ern vielleicht. Ich weiß es nicht genau. In dieser Zeit, wo so Kenny Drew und Dexter Gordon, aber auch Teddy Wilson in Europa waren, also in Kopenhagen. Und er hat mir auch erzählt, dass das auch durchaus das Prozedere war. Der Pianist fängt an, eine Intro zu spielen.
Ja.
Und dann, man kennt natürlich so ungefähr das Repertoire.
Ja.
Und dann geht's irgendwie los, auch vielleicht in irgendeiner Tonart.
Ja, also genau, ich habe neulich mal das Sullivan Fortner Trio gesehen.
Ja.
Das war auch genauso. Also, der spielt halt irgendwas und die weiß nicht, geht halt davon aus, die kommen da schon rein. Manchmal musste der Bassist auch so ein bisschen auf die linke Hand schielen, der stand immer so, hat so geguckt, ah, okay, alles klar und dann aber es wurde nicht darüber kommuniziert, was da jetzt gespielt wird. Das hat er gerade, wie sagt man, on the fly, wurde das einfach entschieden, so, worauf ich gerade Bock hat, die Band muss mir folgen.
Ja, ist durchaus gängig gewesen, macht man, also kenne ich jetzt selber nicht so richtig aus meiner. Achso, ich kenne das natürlich von Gunter Gabriel.
Ja, genau.
Weil Gunter, ich war ja mal, das ist auch alles LK Jazz Eisberg, irgendwo in spreche ich mal drüber, war ja mal Aushilfskeyboarder bei Gunter Gabriel und da auch ungefähr dasselbe. Gunter geht auf die Bühne und fängt in irgendeiner Tonart auf der Gitarre an, irgendein Lied zu scheppern.
Ah ja.
Da muss man dann einfach auf Zack sein.
Ja. Wie heißt denn nochmal der Blinde?
Ah, Tatum.
Nee, der Popmusiker. Ach man.
Ray Charles.
Stevie Wonder hat auch ja ein riesengroßes Repertoire an Stücken und hat auch nie eine Setlist rausgegeben. Die Leute, die mit Stevie Wonder gespielt haben, mussten all seine Stücke können. Das Gesamtwerk so. Und das hat er dann im Moment entschieden und gab keine Setlist. Also die mussten das dann.
Ja.
Genau.
Na gut. Für den Gig bei Stevie Wonder, ich meine.
Ja, why not? Kann man das also mal lernen, so, ne? Trotzdem setzt das ja eigentlich einen gewissen akademisierten Standard voraus. Und trotzdem, er hat es halt wirklich vorangetrieben zu sagen, nee, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, auf diesen akademisierten Anspruch des Jazz seit Bebop, dass das so rausgetragen wird. Weil er, glaube ich, da auch gesehen hat, so da igelt sich der Jazz so ein bisschen ein. Und er kommt ja eigentlich noch aus so einer Zeit, so wo Jazz noch eigentlich medial federführend war, so in der Popkultur. Und ist er überhaupt nicht drauf eingestiegen. Und da passt es natürlich total zu sagen, so habe ich nichts mit zu tun, ich habe alles immer nur nach Gefühlen, aus dem Bauch heraus, so wie es halt heutzutage auch Indie-Musiker gern mal behaupten, so ich spiele aus dem Bauch raus und so. Das ist etwas, also wenn man derartige Narrative verfolgen möchte, kann man dieser Lüge von Errol Garner sehr gut auflegen, aber es ist, glaube ich, wirklich einfach gelogen, weil er halt diesen ja, er mochte einfach diesen Anspruch nicht, also den Jazz da geltend gemacht hat, diese Überintellektualisierung, ja. So, ja. Er wollte, dass das Musik für die Leute ist. U2.
Ja, aber ich kann mir das schon auch vorstellen, dass natürlich in der Zeit, ich meine, Errol Garner ist Jahrgang 21.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon so eine Zeit, wo man dann, also da gab es noch kein Realbook, da gab es noch kein Mark Levine Jazz Piano Buch, also da gab es eigentlich noch keine, nicht groß akademisches Wissen. Und da bist du halt dann in Harlem zwei Straßen weiter zu James P. Johnson gegangen und der hat dir dann ein paar Stride-Licks gezeigt. Oder sowas, ne? Also, das ist, war dann natürlich eher auch eine orale Tradition von Wissensvermittlung. Hier kriegt man mal einen Lick, da erklärt einem einer irgendwie, wie er über den Akkord spielt und sowas. Also, klar, es war nicht so, man konnte da nicht ans Konservatorium gehen für sein Jazzwissen. Nee. Eine klassische Technik hatten dann trotzdem wahrscheinlich viele. Es gibt interessanterweise, Art Tatum sagt dir was, ne? Art Tatum ist ja so bis heute der, gilt als eigentlich der virtuoseste Pianist der Jazzgeschichte.
Ja.
Also, glaube ich, auch so Jahrgang 1910 oder irgendwas. Also noch auch älter als Errol Garner. Und Art Tatum ist ja mehr oder weniger blind. Ich glaube, so bis zum gewissen Alter hatte der so ein Restsehvermögen von ein paar Prozentchen auf einem Auge. Und Art Tatum ist, also der hat eine, das ist Rachmaninow-Niveau improvisiert. Also es gibt so, müsst ihr mal hören, Art Tatum-Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob es Filmaufnahmen gibt, ich glaube nicht, aber Tonaufnahme, das ist völliger Irrsinn, wie der Klavier spielt. Das klingt wie vier Hände.
Ja.
So, und da kommt man der Sache schon auf den Grund mit der Beschreibung vier Hände. Es gab zu dieser Zeit im Prinzip, bevor es Platten gab und überall einen Plattenspieler, war sehr beliebt die Wachswalze im Player-Piano.
Ah.
Also das heißt, in einem Saloon, das ist so das Klischee, aber auch einfach in Bars, Etablissements stehen Klaviere, in die du eine Walze packst. Ich weiß nicht, ob die Strom betrieben wird oder irgendwie aufgezogen oder sowas. Und dann spielt diese Walze, wie wir das von diesen kleinen Glockenspielen kennen, ne? Oder diese, wie heißt das? Diese kleinen Spieluhren.
Ja, genau. Spieluhren, genau.
Genau, ja. Gibt es diese Player-Pianos. Da ist quasi auf Wachs ein Klavierstück gedruckt. Hat auch den Vorteil, es gibt so eine Art Velocity auch, glaube ich, die da festgelegt wurde. Also es gibt eine Anschlaglautstärke. Und es gibt, glaube ich, zum Beispiel von Erich Wolf von Korngold gibt es zum Beispiel so Wachswalzen, habe ich mal irgendwo gelesen.
Aber ist das nicht auch das, was Conlon and Carroll?
Ja, genau, das macht er in Conlon and Carroll, ist ein E-Musik-Komponist, der das quasi in artifiziell macht. Der macht grafische Muster in diese Wachswalzen. Aber das war, man hat damals Sachen auf Wachswalzen eingespielt. So. Ja. Und Art Tatum hatte auch Zugriff auf diese Wachswalzen. Was er allerdings nicht wusste, ist, dass manche dieser Wachswalzen vierhändig bespielt wurden. Also von zwei Pianisten gleichzeitig für so ein bisschen virtuosere Stücke.
Ja.
Und er hat das aber als spielbar wahrgenommen und hat dann versucht, diese Stücke nachzuspielen. Das ist auf jeden Fall die Geschichte, dass Art Tatums Virtuosität daher rührt, dass der halt wirklich als kleiner Bub versucht hat, diese vierhändigen Wachswalzen-Arrangements.
Ah, interessant.
Und er natürlich, weil der, ich weiß nicht, ob der irgendwie Noten lesen konnte, ich glaube nicht. Also das auch.
Konnte ja gar nicht gucken.
Ja, nicht richtig. Also wie gesagt, er hat so ein bisschen Restsehvermögen, aber so richtig, ich glaube, zum Notenlesen hat es nicht gereicht. Und das hat er sich halt dann quasi so nach Gehör und Gefummel an der Tastatur, hat er sich das irgendwie rausgehört. Ja.
Genau, also Ausflug, ich kam drauf, weil du halt Oscar Peterson als so Vertreter des Mainstream-Jazz,
genau,
eigentlich so der frei von irgendwelchen subkulturellen Strömungen irgendwie war und im Fernsehen stattgefunden hat und so, das stimmt so ein bisschen, würde ich auch sagen.
Genau.
Also kam ich irgendwie auf Errol Garner und so. Du wolltest eigentlich was über das Weihnachtsalbum erzählen.
Genau, Oscar Peterson ist ja auch so ein, finde ich ganz toll. Also wenn man Oscar Peterson gut findet, ist man ja kein Snob, sondern ein Generalist.
Ja.
Weil irgendwie alle Oscar Peterson gut finden.
Ja, es sind einfach auch wunderbare Stücke. Ey, eins der absolut besten Konzerte, die ich wirklich gesehen habe, waren Tribute to Oscar Peterson mit dem besagten Sullivan Fortner auch neulich. Und Jeff Hamilton und John Clayton, auch so zwei alte Leute. Ich glaube, Hamilton hat sogar noch mit Peterson zusammengespielt. Und das spielte, war irgendwie jetzt, war ich mit Christoph vor ein paar Monaten da im Zigzag. Das war so unglaublich. Einfach auch, weil, also natürlich unglaubliche Musiker und so, die man immer sehr sich gerne anschaut, aber einfach, weil diese Stücke auch so toll sind. Es waren wirklich Leute da auch in der ersten Reihe, die singen dann so die Melodien mit.
Aber was ist denn Oscar Peterson Komposition?
Ja, also es geht ja auch um die Arrangements dann teilweise. Ja,
nicht. Also es gibt doch dieses... Ja. wie heißt er, kriege ich jetzt gar nicht hin, Hymn to Freedom, ist so ein gospelmäßiges Stück, das ist auf der Blue Train, glaube ich, das letzte Stück, das ist so sehr charakteristisch.
Aber wie heißt nochmal das Album, was mit Corcovado anfängt, wo halt diese...
Das ist We Got Request.
Ja, We Got Request.
Genau. Da hört man so einen Akkord und er streicht aber oben auch über die Klavierseite.
Genau.
Und es gibt so einen, wie so einen Harfenklang, damit jetzt geht das Album los.
Das sind ja nicht seine Stücke, aber diese Arrangements sind ja ikonisch. So, also, ja.
Genau, da hat er so eine ganze... Und genau, der hat auch eine ganz tolle... So eine etwas langsamere Have You Met Miss Jones Version ist auch auf We Got Request. Auch ein Stück, was man da eher so ein bisschen schneller spielt. Also ganz, ganz toll. Und auch ganz tolle Rhythmusgruppen, Oscar Peterson. Ed Zwickpin am Schlagzeug, der Besenkönig.
Ja.
Und natürlich Ray Brown, habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, am Bass. Später dann Niels Henning Ørsted Petersen. The Danish Dog.
Ja. Aber war das nicht auch so eine Art European Trio?
Nee, der war dann wirklich der feste, der war dann, also Ray Brown ist ausgestiegen und Niels Henning Ørsted Petersen hat das übernommen. Gibt's auch, es gibt bei YouTube so eine dänische Doku, aber mit englischen Untertiteln, über Niels Henning Ørsted Petersen, wo er auch über die Zeit bei Oscar Peterson erzählt und dann auch erzählt, Oscar Peterson absolutes Arbeitstier, also wirklich fleißig, ein Konzert nach dem anderen. Das Engagement ging aber damit los, dass er gesagt hat, Proben ist nicht mein Ding. Hier sind die Stücke, die ich gerne spiele. Wäre super, wenn du die drauf hast. Ich glaube auch in möglichst vielen Tonarten. Und dann kann es losgehen. Ich habe aber keinen Bock auf Rehearsal. Genau. Und dann sagt Niels Henning Ørsted Petersen dann im Interview auch, er ist ganz beeindruckt von diesem Arbeitsethos.
Ja.
Also wirklich auf die Bühne. Und das sieht man auch. Also von Oscar Peterson gibt es viele Filmaufnahmen, auch viele frühe Filmaufnahmen aus den 60ern. Er ist wirklich, er ist auch sehr saftig, immer am Schwitzen. Aber also wirklich so ein absolute, also wie so eine Urgewalt am Klavier. Nämlich dann trotz so dieser körperlichen Anstrengung, diesem Schweißfluss und so, eine Lockerheit, immer am Lächeln, immer eine Freude, aber irgendwie so eine wissende, verschmitzte Freude im Gesicht und auch eine absolut irre Virtuosität, also auch beinahe auf Art Tatum Niveau, würde ich sagen, also was da abgeht.
Ja.
Ich glaube, Oscar Peterson hat natürlich auch so ein bisschen, hat so ein ähnliches Problem wie Paul Desmond. Das ist kein Pianist, wo junge Leute heute sagen, oder so die späteren Generationen sagen, ich möchte so spielen wie Oscar Peterson, sondern dann immer spielt wie Herbie Hancock.
Ja, genau. Es fehlt der Edge, genau. Also Oscar Peterson ist interessant, sich das mal anzusehen und mal gucken, weil der hat ja diese Technik mit, dass er die Lines in beiden Händen spielt und so. Das können ja auch nicht viele, so schnelle 16. in beiden Händen so parallel zu spielen.
Krasse
und so.
Blockakkord-Solos,
Oktaven. Also das ist alles. Deswegen ist das interessant, sich also auch aus akademischer Sicht sich das irgendwie mal reinzufahren.
Ja.
Aus stilistischer Sicht gibt es, würde ich auch sagen, relativ wenig Pianisten, die sich an ihm orientieren, weil genau, es gibt da nicht so den edgy Überbau zu. Ja. Es ist wirklich so. Das ist so ein bisschen das, wie ist das? Wir sind ja eigentlich nicht große Freund der Story zur Musik, aber die fehlt da so ein bisschen. Es ist einfach Happy Music.
Ja, es ist, ja, er ist auch, er ist ja auch Kanadier. Ja. Also ist auch nicht Teil von so einer progressiven Szene oder sowas. So einer New Yorker, Harlem, Jazz-Szene, sondern der ist irgendwie, glaube ich, über so einen Talentwettbewerb dann mal, ist er so auf die Landkarte gerückt und war dann plötzlich da. Aber
im Fernsehen.
Ist so ein bisschen so ein Eigengewächs.
Ja.
Genau. Hat aber wirklich die tollsten Bands und er hat eigentlich so zwei Modi, in denen er Platten gemacht hat. Nämlich einmal, also vor allen Dingen als Trio mit Schlagzeug und Kontrabass, aber auch Platten mit Gitarre und Kontrabass. Ja. Mit Herb Ellis und auch mit Joe Pass gibt's Platten und auch mit Jim Hall und so, ne? Ja. Also wirklich ganz tolle Musik. So, was ich dachte, ist vielleicht Oscar Peterson der Udo Jürgens des Jazzpianos?
Also ich weiß nicht, es gibt so eine Dokumentation auch, die das so versucht, aus dem zeitlichen Kontext herauszusehen, weil wir können das ja immer nur aus der heutigen Sicht irgendwie beurteilen. Und es gibt so eine Doku, die das Narrativ aufmacht, dass eigentlich die Nemesis von Oscar Peterson tatsächlich Bill Evans gewesen ist.
Ah ja, okay.
Weil das kann man auch in den Veröffentlichungen sehen, die sich immer aneinander orientiert haben. Ah, jetzt macht er wieder Solo, dann muss ich das auch, da muss ich nachlegen.
Ah, okay.
Er wieder Trio, da muss ich auch. Und dann immer so thematisch sich aneinander orientiert. So, es gibt da so Gegenüberstellungen so und die also man konnte das wohl irgendwie auch anhand von Interviews irgendwie nachvollziehen, dass es dann einen Bezug aufeinander gab, wo man im Nachhinein ja denken würde, ja, Bill Evans hat den Stil-Contest natürlich im Nachgang auf jeden Fall gewonnen. Das war aber damals nicht so, das wurde, glaube ich, nicht so gesehen, so, sondern das waren halt so die beiden wichtigen, ja, wahrscheinlich vermarktbaren Pianisten, so, die für, auch für Leute nachvollziehbar waren, die jetzt nicht so drin waren im Jazz-Game. So.
Wobei ich sagen würde, Bill Evans, eine absolute Blütezeit, eine Impact-Zeit, wo der klassische Top-Alben gemacht hat, natürlich gerade dieses Trio mit Scott LaFaro und Paul Motion. Ja. Aber dann Bill Evans, ja, brennt so ein bisschen aus, passiert nicht mehr viel, während Oscar Peterson als Arbeitstier wirklich konstant Leistung bringt.
Liefert.
Der liefert über Jahrzehnte, über Dekaden. Ja. So, jetzt ist bei Oscar Peterson das Problem, der hatte dann Mitte der 90er einen Schlaganfall. Nicht ganz so krass wie bei Keith Jarrett, dass da die eine Hand wirklich komplett unbrauchbar ist, aber schon so, dass er mit seiner linken Hand im Prinzip dann nur noch so kleine Apparate spielt, dann ab einem gewissen Punkt. Also weil der einfach nicht auf diese ansatzweise auf diese Virtuosität kommt. Jetzt könnte man auch so ein bisschen ketzerisch sagen, also er spielt jetzt, die linke Hand ist jetzt so wie die von Bud Paul oder so, in dessen ganze Karriere durch. Aber muss man auch sagen, genau, und aus dieser Post-Schlaganfallzeit kommt auch dieses Weihnachtsalbum, was ich empfehlen wollte, in Oscar Peterson Christmas. Weil ich muss sagen, das mit dieser fehlenden Virtuosität, das tut der Sache irgendwie keinen Abbruch.
Ja.
Es ist sogar eigentlich noch schöner, kann man fast sagen, bei der Oscar Peterson Christmas, dass er dadurch auch seine Band auch mehr Raum hat. Also wir haben hier Gitarre, Vibraphon hören wir. Also ab einem gewissen Punkt, Ulf Akenius spielt ja dann auch später, also auf dieser Platte nicht, aber später mit ihm viel. Also der späte Oscar Peterson hat einfach einen Gitarristen, der immer die Viertel durchkloppt.
Ach so, aber dann ist das, beruht sich dann ja auch auf so, es gab doch zwei Trios am Anfang, eins mit Gitarre.
Ja, genau.
Und eins ohne, ne?
Ja, genau. Also abwechselnd, genau. Und dann irgendwann hat er aber auch immer eine Gitarre dabei, um das so ein bisschen fetter zu machen. Und dieses Oscar Peterson Christmas Album, es ist einfach richtig, richtig guter Christmas-Jazz.
Okay.
Das haben meine Recherchen ergeben. Es ist jetzt ein bisschen knapper, wenn ihr die Folge zeitnah hört.
Ja.
Vor Weihnachten, dann schreibt uns doch mal bitte einmal eure Lieblings-Weihnachtsalben.
Wann kommt denn diese Folge? Kommt die nicht erst am Heiligabend raus? Nee.
Die kommt gleich zwei Tage vorher oder einen Tag vorher? Nee, ein Tag vor Heiligabend.
Ein Tag vor, jetzt ist ein Tag vor Heiligabend. Ja. Ihr habt noch Zeit bis morgen, uns all eure Lieblings-Weihnachtsalben
hätte ich eine Woche
in die DMs zu spülen.
Ja.
Was mit Till Brönner? Auch Weihnachtsalbum gemacht.
Hat er?
Ja,
ich weiß es nicht. Ich weiß
doch, doch, ich glaube, das gibt's.
Okay. Genau, aber wieso ist Oscar Peterson der Udo Jürgens des Jazz? Also, die Analogie ist, hart arbeitend, hohe Qualität. Eigentlich, es gibt niemand, der Udo Jürgens doof findet. Ja. Aber auch halt nicht, kein Edgelord oder so.
Ja.
Also deswegen dachte ich, vielleicht ist das eine Analogie, die funktioniert.
Ja.
So, wir könnten noch mal, ich könnte dich noch mal fragen, kleine, weil das, wir jetzt ja zeitnah beide noch an so einem Tourzeitraum dran sind.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich auf Tour? Wieso kommt man dazu nichts?
Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe auch wirklich oft das Gefühl, dass man muss schon sehr hart arbeiten, um darauf zu achten, dass das Gehirn auch stimuliert wird in diesen ganzen Phasen, wo du vielleicht wartest, beim Soundcheck bist oder so. Und nach dem Konzert runterzukommen und halt sich mit anderen Dingen zu befassen, als gedanklich immer noch mit dem Konzert und so, wahnsinnig schwer. Dinge, die man sich immer vornimmt, auf Tour zu machen, weil man ja eigentlich auch mal Zeit hat, im Auto oder so. Oder oder am Vormittag vielleicht, weil man erst einen späten Picker, wie heißt das, Lobbycall hat, ja?
Ja.
Da fallen mir mehrere Dinge die man sich immer wieder vornimmt. Und ich habe es auch mittlerweile geschafft, manche davon also in den Alltag einzubringen immer wieder. Aber ich empfinde es als harte Arbeit und ich kann es noch niemandem übel nehmen, der das einfach nicht hinbekommt. Also man spricht ja öfter mal darüber mit Kollegen, so die sagen, eigentlich ist nichts möglich, dabei ist wahnsinnig viel Zeit. Und woran liegt das eigentlich? Aber erstmal diese Dinge, die man eigentlich tun könnte. Da habe ich mir mal eine kleine Liste gemacht, zum Beispiel lesen.
Ja.
Ich nehme immer zwei Bücher mit.
Ja.
Und ich lese eigentlich nicht. Also ich lese eigentlich nicht. Also und ich leg die mir auch schon in den Nachttisch daneben und so. Und dann, ach so, ja, weißt du, dann schlägst du mal so eine Seite auf. Aber eigentlich ist man nicht im Mode, um irgendwie abends zum Runterkommen nach dem Konzert nochmal irgendwie zwei, drei Seiten zu lesen. Es klappt irgendwie nicht.
Und im Auto?
Ja, Auto wird natürlich doziert.
Ja, okay.
Also da wird ja gesammelt.
Privatpodcast.
Ja. Also das wird natürlich die ganze Zeit durchgesabbelt. So, also eigentlich absurd zu glauben, dass man da irgendwie mal eine ruhige Minute zum Lesen hätte. So.
Ja.
Habe ich noch nie gemacht. Du?
Also genau, ich war jetzt ja auf, wir hatten zwei Tourblöcke mit der Eisenbahn. Auf dem ersten Tourblock war ich tatsächlich schlaff, wie ich bin. Die ersten, also eigentlich zog sich das die ganze Zeit durch, immer also von stark kränklich bis schwach kränklich am Ende.
Ja.
Deswegen da so leichter Sonderstatus. Jetzt aber diese letzte zweite Tourhälfte, da haben wir auch waren wir glaube ich gute zwei Wochen unterwegs.
Ja.
Ich hatte Bücher mit. Die musste ich aber lesen, weil ich hatte mehrere von meinen Jazzbüchern mit, weil wir die Hardbop-Folge gemacht haben.
Ah.
Da musste ich natürlich lesen. Dann habe ich aber dann war oft der in Hamburg und ich habe Bücher getauscht. Und das Buch, was ich mir dann eingepackt habe, habe ich natürlich nicht gelesen. Nein.
Ja.
Also man liest nur, wenn man muss.
Ja. Ich wollte ja die Biografie von Mille lesen.
Ja.
Die kam ja irgendwie raus.
Mille aber von Creator.
Von Creator,
weil ihr genau in Essen so in der Zeche Karl gespielt habt, oder?
Nee, da haben wir nicht gespielt.
Ja.
Nö, ich habe das Buch geschenkt bekommen und dann dachte ich, okay, das passt doch eigentlich auf Tour. Und dann ist man so ein bisschen in so ähnlichen Gedanken drin. So.
Ja.
Dachte, das könnte doch eigentlich gut passen. Habe ich auch nicht hinbekommen.
Ja.
Ich hatte vorher angefangen, es zu lesen, vor der Tour, aber es dann nicht weitergelesen.
Ja. Ja. Ja, schöne Grüße, Mille von Creator. Gibt es den Film Heavy Metal Alten Essen, heißt der, glaube ich. Der spielt so im Umfeld der Zeche Karl. Da geht es um die Metal-Jugend in den 80er Jahren im Ruhrpott.
Aber es aber gibt doch jetzt auch einen neuen Film, glaube ich, ne?
Kann sein.
Der jetzt das zeitgleich mit diesem Buch, glaube ich, auch erscheint. Oder kurz danach oder so, weiß ich nicht.
Ja, habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Okay, Lesen haben wir. Was ist da noch? Punkt 2.
Genau, du hast es gerade angesprochen, weil man ja immer krank ist.
Ja.
Also vor allem, wenn man krank in eine Tour startet, das ist das Allerschlimmste, weil du dann nicht gesund wirst. Du hast einfach irgendwie keine, der Körper stellt sich nicht auf Regeneration ein.
Ja.
Das heißt, du schleppst die ganze Zeit eine schniefende Nase mit durch die Gegend. Was ist dadurch natürlich wahnsinnig beeinträchtigt? Sport. Ja.
Ja.
Also, natürlich. Ich hatte diese Tour jetzt mit Nagel wahnsinnig Glück, war nicht krank. Bin nicht krank gestartet so und ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ich war viermal laufen. Sehr gut.
Gut.
Ja. Aber auch das ist wirklich, genau, dadurch, dass man halt irgendwie dann doch immer, irgendwann fängt es an zu jucken im Hals und man schnieft und so und dann wird das natürlich auch wieder vernachlässigt und ist eigentlich eine Sache, die man eigentlich am liebsten jeden Tag machen möchte auch so, weil es halt wirklich, dafür brauchst du ja keinen Kopf auch so, ne? Das kannst du halt einfach so machen.
Joggen.
Manchmal gibt's ja auch einen Joggen, oder manchmal gibt's ja auch einen Gym oder so, kann man ja irgendwie. Vor allem in der Sauna.
Ja, okay.
In Darmstadt, im Maritim, glaube ich, war das. Sehr gut, lieben wir.
Ja, da ist meine Bilanz ganz gut, muss ich sagen, jetzt. Zweite Tourhälfte, einmal Schwimmbad, dreimal Gym.
Ja.
Also dreimal, also aber quasi nicht Hotelgym, sondern McFit-Filialen.
Ja.
Das ist immer tatsächlich ein großer Unterschied, ob man, wir sprechen jetzt ja von Sprintertour und ich glaube auch die meisten Leute, die meisten Kollegen, die uns hören, sind dann wahrscheinlich auch eher im Sprinter unterwegs, weil das doch das gängigere Tourmittel ist. Das heißt, man fährt tagsüber, weniger Tagesfreizeit. Dafür sieht man vielleicht ein bisschen mehr Land und Leute und schläft in einem Hotelbett, wo man das Zimmer zumachen kann. Nightliner, großer Vorteil, Freizeit. Das heißt, du wachst auf und bist schon da. Da bin ich auch mal getourt mit Klapprad, so dass man dann in einen Sportverein gehen konnte.
Mhm.
Und auch wir, als wir mit dem Wiebusch auf Tour waren, waren wir auch, habe ich in Erinnerung, relativ häufig joggen zusammen.
Ja, stimmt.
Weil man da dann doch irgendwie so Tagesfreizeit hat, ne?
Ja.
Also in meiner Erinnerung, weiß ich, ob das vielleicht waren es auch nur dreimal, aber ich glaube.
Nee, das war schon immer jeden zweiten Tag. Also da haben wir uns gegenseitig so angestachelt und so.
Das genau.
Musste,
Das ging, aber genau. Und aber jetzt zum Beispiel Fitnessstudio auf meiner Tour jetzt geht nur am, weil wir hatten echt viele Off-Days. Das geht nur am Off-Day, das kriege ich an einem Showtag nicht unter. Also nicht bei einer Eisenbahnshow, weil wir relativ früh im Club sind, lange aufbauen, lange abbauen.
Und kleiner Trick auch, wenn man Sport in den Touralltag integrieren will, vielleicht auch ein bisschen weniger trinken am Abend, dann kommt man früher raus.
Auf jeden Fall.
Dann kann man auch vielleicht morgens nochmal vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück eine Runde drehen. So.
Ich habe tatsächlich mit diesem morgens im Hotel, es gibt Tage, da kann ich das total genießen, vormittags so joggen zu gehen. Es kollidiert aber auch immer mit Frühstückszeiten. Man muss meistens dann noch so überhetzt duschen vor dem Checkout und sowas. Es ist auch ein bisschen ungemütlich teilweise. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber
es ist also praktisch, es ist immer noch mental aufwendig, würde ich sagen,
genau,
auch diesen Sport da unterzubringen. Selbst wenn es nur mal kurz irgendwie, du musst dann checken, wo kann ich denn hier überhaupt laufen und solche Sachen, wo ist irgendwie cool, und so. Es ist immer noch, also genau, man muss es sich immer noch so richtig vornehmen. Also mir geht's auf jeden Fall so.
Ja, auf jeden Fall.
Von selbst läuft das nicht. Das ist eine disziplinarische Maßnahme.
Ja, ich würde noch zum Sport. Problem ist auch Joggen im Club schwierig, oft wegen schlechte oder keine Duschen.
Ja.
Oder eklig und so. Das ist ja immer so ein bisschen nicht so geil. Was ich tatsächlich habe, Achtung, jetzt kommt wirklich alte Männer-Gesundheitstouren. Ich habe so eine dünne Yogamatte, Gymnastikmatte, die in meinen Koffer passt.
Da wurde ich aber ausgelacht, als ich die mit hatte, richtig. Das weiß ich noch.
Genau. Ich habe so ein Stretching-Protokoll, was ich dann auch, das zähle ich jetzt nicht als Sport, was aber auch auf Tour passiert, entweder im Hotelzimmer und ich habe auch dreimal im Club irgendwo diese Matte ausgerollt.
Aha, das ist ja interessant. Da erinnere ich mich wirklich an ganz andere
Zeiten. Genau, das wollen wir das mal erzählen. Du hattest es irgendwie am Rücken. Und
ich hatte Bandscheibenvorfall schon vor Jahren.
Ich bin mir ziemlich sicher, das ist 2017 gewesen. Da waren wir zu dritt mit Luca auf Tour und du hattest diese Matte und hast aber, was ich auch im Nachhinein wirklich absolut herrlich fand, du hast auch völlig schamfrei dann das Metronom, den Käfer, deine ganzen Rückenübungen da einfach frei,
Apfelpflücken.
Es war aber auch wirklich so, da warst du auch ganz bei dir. Wir müssen diesen Rückenschmerz in den Griff kriegen. Backstage-Raum, Jogginghose an, Matte ausgerollt und dann wurde da der Käfer gemacht. Das war wirklich super. Und ist aber Rücken ist auch gut jetzt, oder nicht?
Ja, ist tatsächlich ausgeheilt. Dann hat Jahre gedauert, aber es ist tatsächlich.
Genau. Also, aber ist auch eine Möglichkeit. Ja. Aber auch Gymnastikmatte, auch wenn der Backstage klein ist, ich meine, ist auch immer die Frage, wie groß ist die Travel Party, also die Reisegruppe, auch nicht so einfach. Also Sport, genau.
Sport ist ein Ding, aber lohnt sich. Wollen wir weitergehen?
Ja.
Kreativ sein auf Tour. Man nimmt es sich immer wieder vor, vielleicht hat man ja mal Zeit, irgendwo eine ruhige Minute oder man nach dem Soundcheck nochmal ans Klavier gucken, vielleicht kann man mal was schreiben oder so. Ich nehme es mir öfter mal vor, mache es nie.
Okay.
Eigentlich sind die Gegebenheiten da.
Ja. Ich hatte die ganze Tour ein Ableton-Projekt offen, wo ich eine Kreativtätigkeit ausübte. Aber das ist eher was zum Runterkommen. Also das ist eher was, da mache ich den Computer mal auf, drehe da 20 Minuten an irgendwelchen Knöpfen und so. Also eine Oper wirst du auf Tour nicht schreiben.
Eine Oper wirst du da nicht schreiben. Ja. Was funktioniert allerdings? Podcast schneiden auf Tour. Das funktioniert sehr gut.
Also nochmal kurz zu dem, auf den Punkt wollte ich nämlich auch gerne. Ja. Nochmal zu dem Kreativsein. Da fällt auch so ein bisschen Üben drunter. Für Pianisten schwierig, weil das Klavier steht auf der Bühne. Ich muss sagen, manchmal nehme ich mir bei einer Eisenbahn schon E-Bass mit nach hinten, um dann so bisschen sowas wie ein Warm-up machen zu können.
Ja.
Oft aber auch nicht, weil es auch zeitlich irgendwie zu wuselig ist. Auf Lambertour kannst du hoffentlich bestätigen, ich doch sehr oft tatsächlich so ein Tonleiterprotokoll, was da in einem Treppenhaus abgezogen wird.
Das wird dann da genau.
Also das funktioniert auch gut, wenn man das auch eher wie Workout sieht, also sowas wie genau, aber richtig üben nicht möglich. Aber so einspielen ist cool, wenn man sich den Raum nimmt. Für unsere Bläserkollegen und auch für die Schlagzeuger eigentlich Standard.
Ja,
Schlagzeuger absolut. Nicht alle, aber die Bläser immer am Rumtröten.
Ja, wir waren jetzt auf der Tour im Studio Nord, haben wir gespielt. Da wurde ein Konzert veranstaltet. Da war es so, da haben wir dann die haben ja so eine Gästewohnung über dem Studio. Das heißt, man muss nicht noch ins Hotel und irgendwo einchecken und so. Es wurde dann irgendwie noch so an der Bar, es gibt da so eine kleine Bar, da wurde da irgendwie rumgehangen und ich habe mich ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt, da ich wusste nicht so richtig, was ich da machen soll. Also war auch noch nicht müde, bin einfach wieder ins Studio und habe Klavier gespielt.
Ja.
So. Das hat aber nur funktioniert, weil man mal nicht im Hotel war. So.
Ja.
Aber das habe ich als wirklich wahnsinnig befreiend mal so, so kann es auch gehen. So. Man kann man so sich damit auch mal befassen. Funktioniert aber eigentlich sonst nie. Also, dass man irgendwie mal eine ruhige Minute findet, um sich mit seinem Instrument zu befassen bei mir, so, weil genau, ich habe auch das Gefühl, ich nehme dann ja auch immer alle Leute mit ein. Da sind ja irgendwie dann meistens die Techniker vor der Show oder nach der Show hängen da vielleicht noch Leute an der Bar rum oder so. Das war dann im Studio da getrennt voneinander. So, ich konnte da einfach reingehen und spielen. So. Und aber genau, klappt normalerweise nicht. Da hat es mal geklappt und ich habe gemerkt, wie befreiend ich das fand.
Wunderbar finde ich das.
Ja, genau. Ja,
stimmt. Ist gut, wenn das. Wenn man das mal kann, weil eigentlich, das ist ja eigentlich ist ja so interessant, auf Tour sollte es eigentlich ja um Musik machen gehen. Und dann macht man aber außerhalb vom Soundcheck und dem eigentlichen Konzert eigentlich keine Musik. Ne?
Ja, genau.
was so ein bisschen in den Bereich reingeht, was wir jetzt mit auf Eisenbahntour irgendwie gemacht haben, das ergab sich so, einsingen.
Ja.
Auch wenn man selber nicht besonders viel singt, sondern eigentlich nur so ein paar Chöre grunzt wie ich. Und zwar ging das eine schöne Grüße an Albrecht Schrader, der hatte so ein kleines Mini-Keyboard mit. Und als da haben wir dann mal so, dass man so, weißt du, dass man so Backstage hinter der war Support für uns und dann ein paar Termine und dann konnte man so hinter der Bühne mal so, also oder also im Backstage vor dem Konzert so ein bisschen einsingen, am Klavier machen. Irgendwann hatten wir das Keyboard nicht mehr, haben dann aber angefangen, so Einsing-Videos zu machen von YouTube. Beziehungsweise, ich habe noch hier Karin Plog auf meinem Rechner, Vocal Coach.
Ja, die erinnere ich auch noch.
Übung, genau, vom Popkurs, schöne Grüße. Ja. Habe ich mir mal gekauft und gerippt. Ist keine Raubkopie. Also nur falls jemand hier sich wundert, warum ich das auf meinem Rechner habe. Hat den Vorteil, einsingen, finde ich, muss ich sagen, man ist vor einem Konzert, man ist einmal körperlich aktiv, man atmet, man singt, man macht was mit seinem Körper. Hat sowas Ergotherapeutisches.
Ja, also man hat teilt ja hin und wieder mal so Backstage-Räume auf Festivals mit Bands, die, wo viele Vocals vorkommen und so. Ja. Und dann hast du da auf einmal wahnsinnig viele Leute, die ganze Zeit so ja. Macht auch mal so eine spezielle Atmosphäre, muss ich sagen. Aber irgendwie gut. Also immerhin findet Musik statt, ne? Also, genau.
Lago Maggiore, Lago Maggiore, Lago Maggiore, Lago Maggiore, Lago Maggiore. Mia, Mia, Mia.
Ja, ich bin da auch einfach neidisch, dass dann halt wirklich einfach mal Musik stattfindet. Also
Stützen, Stützen. Ah, und das Geblubber, das Geblubber. Seit ein paar Jahren total in, die kann man, glaube ich, auch professionell kaufen. Man kann aber auch irgendwie einen Gartenschlauch in eine Plastikflasche halten. Es wird geblubbert.
Es wird geblubbert, ja. Ja. Das ist natürlich sehr leise, da kann man sich leise vorbereiten. Ich muss auch sagen, deine Kontrabassübung mit der Tonleiter und so, egal wo du dich hinstellst mit diesem Ding, Der Sound entfaltet sich ja quasi eigentlich durch die Wände. Erst noch, also es ist eigentlich egal, wo du bist, in einem noch so großen Gebäude, wir kriegen es alle mit. Felix macht seine Tonleiter so, ne?
Ja, und da muss man auch sagen, so über 3 Oktaven eine Tonleiter auf dem Kontrabass zu spielen, ist, wenn man jetzt kein absoluter Weltklasse-Virtuose ist, ist das auch manchmal ein bisschen zweifelhaft.
Ja, und es ist natürlich was anderes als Musik zu hören.
Ja,
also
es
ist ja
klar.
Ähnlich wie bei den Tonleiterübungen, die du gerade gemacht hast, der Vokalisten und so. Das ist eine andere Atmosphäre, die da kreiert wird, wenn du es mitbekommst, als wenn jemand einfach Musik macht. So.
Ja.
Muss man schon auch sagen. So. Deswegen, so sehr ich das auch irgendwie beneide, dass es da die Möglichkeiten gibt für bestimmte Instrumentalisten und Vokalisten, sich da vorzubereiten auf musikalische Art und Weise, so sehr muss man halt auch sagen, ja, es ist kein, in dem Moment fühlt es sich nicht wie musikalischer Content an.
Es
ist ein leichtes Störgefühl.
Ja, das stimmt, genau. Aber einsingen, wie gesagt, fand ich, also tatsächlich allein dieser Vorgang des Atmens und du machst es ja auch irgendwie zusammen, killt auch mal so eine Viertelstunde Zeit, die sonst irgendwie Bullshit im Backstage gesammelt wird, wenn man es eh schon irgendwie so in Vorkonzertkonzentration ist, bin ich absoluter Fan von. Auch wenn man, also einsingen, auch wenn man nicht singt. kleiner Tipp.
Ja, aber
kleiner
einfach mitmachen. Einfach mitmachen, auch so fürs Bonding. Also wie heißt das?
Ja, fürs Gruppengefühl.
Teambuilding, ja. Genau. Einfach mitmachen.
So, sag mir doch nochmal, was man gut kann. Podcast schneiden.
Podcast schneiden geht gut, ja. Finde ich auch. Kann man sehr gut machen. Kann man sich auch mal dem Gesabbel im Tourbus entziehen und sagen, ich habe zu tun und so. Hat aber auch dann nicht die Pflicht, kreativ sein zu müssen, sondern es ist ja eine ganz klare Aufgabe. Es ist ganz klar gesteckt, was jetzt hier zu tun ist.
Genau, ich habe auch auf Tour Podcast geschnitten, hat bei mir auch, das ist eine Arbeit, die kann man so schön runterarbeiten, bouncen, alles stumpfe Tätigkeiten. Ich habe mal eine ganze Tour lang vor ein paar Jahren eigentlich jeden Tag im Bus meine Festplatte sortiert. So doppelte Dateien suchen, löschen, Ablage, so digitale Ablage wäre meine Empfehlung noch für Tourtätigkeit.
Ja, also genau, jetzt bin ich gerade aber im Tourbus damit beschäftigt, den musikalischen Geschmack zu sichern.
Ja, ist auch eine Aufgabe.
Ja, es ist auch eine Aufgabe, die ist wirklich gerade allumfassend, deswegen muss da viel doziert werden und so.
Ja.
Deswegen keine Zeit.
Das ist ja aber auch wieder Vorbereitung für uns, weil das kommt dem Podcast ja zugute, wenn du dich weil du da ja quasi die Hausaufgaben machst, die du dann im Podcast verbraten kannst.
Richtig. Dinge, die man sich auch oft vornimmt auf Tour, oder eine Sache, die man sich auch oft vornimmt auf Touren, meistens nicht macht, Stadt angucken.
Ja, bin ich weg von auch.
Ja.
Muss man sagen, wir sind ja auch öfter mal im Ausland gewesen in den letzten Jahren, also an Orten, die man noch nicht so kennt.
Ja. Da kommt es ja drauf an, ob du einen extra Tag hast.
Genau.
Wenn du einen extra Tag hast, dann ist es möglich, weil waren wir auch schon mal in Akropolis und so.
Ja. Genau. Ja. Dann macht man sowas eher, ne? Es ist so.
Aber wenn du am gleichen Tag, wenn du einfliegst, Soundcheck hast und abends spielst und so, also selbst wenn du dann nochmal 1,5 Stunden Zeit hast oder so, gehst du ja nicht irgendwie jetzt so, komm, jetzt gucken wir uns nochmal die Stadt an. Macht man eigentlich.
Ja. Das stimmt. Nee, macht man nicht. Ist auch, ja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, finde ich, wie der so der Gesamtzeitplan ist. Manchmal, es gibt Produktionen, da hat man einfach mehr oder weniger Tagesfreizeit, ne?
Ja. Und dann kommt natürlich das Konkurrenzprogramm, der Spa-Bereich.
Ja.
Wenn man sich da entscheiden muss. Ja. Also das kann ja auch mal vorkommen, dass du einen super Spa-Bereich hast und dir die Stadt noch angucken kannst vielleicht, weil dein später Flug oder so.
Ja.
Ist so geschehen in Estland, Tallinn.
Ja, da konnte man doch über die ganze Stadt gucken.
Da konnte man aus dem Spa-Bereich über die Stadt gucken.
Genau.
Und wir haben uns ganz klar für den Spa-Bereich entschieden. Ja.
Also ich glaube, das ist auch eine Erinnerung, die ich wahrscheinlich mein Leben lang mit mir tragen werde, wie wir beide in diesem Dampfbad komplett einschrumpelten, liebe Impros. Stellt euch das mal vor.
Mhm. Ja, herrlich.
Ja, wie so zwei Salzkartoffeln, die da so vor sich hin köchelten über Stunden. Ja, Tour, nach der Tour ist vor der Tour. Ich habe gemerkt, ich habe nach dieser letzten Eisenbahntour, irgendwie, weil das doch immer so lang dauert, bis das alles aufgebaut und abgebaut ist und so. Ich hab vom Abbauen und vom Laden geträumt. Vom Bus beladen.
Echt?
In meinem Traum habe ich Equipment abgebaut.
So dieses Tetris-Game?
Ja, das hat mich in meine Träume verfolgt.
Ja. Hast du die Tourregeln bekommen eigentlich?
Habe ich bekommen, aber mich noch nicht beschäftigt. Ist aber vielleicht ein schöner Teaser, oder?
Ja, kannst du mal rein. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das was für dich ist.
Ja.
Ich glaube, wir haben beide schon gegen einige dieser Tourregeln auch verstoßen.
Ja.
Aber vielleicht kann man da mal kritisch mit sich auch ins Gericht gehen. Aber ganz interessant. Kommt so auch aus diesem, ich glaube, irgendwie auch aus diesem Swans-Umfeld und so.
Ah ja, ist das If You Fart, Claim It? Ist das eine von diesen Regeln?
Das ist eine davon.
Okay, kenne ich. Können wir uns mal mit beschäftigen. Sehr gut. Das ist doch ein schöner Teaser. Wir sind jetzt auch in der Zeit fortgeschritten. Endlich mal wieder eine lange Folge, liebe
Leute. Ja, Infos. Die Leute haben es sich auch verdient, oder?
Genau, absolut. Ja. Also.
Ja, aber ich würde sagen, ich muss auch gleich zur Show. Wir können langsam zum Ende kommen.
Ja, genau. Wir kommen mal zum Ende. Und ich würde sagen, frohe Weihnachten, liebe Impros.
Ja, frohe Weihnachten, frohes Fest.
Ja, also auch ich komme hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ihr hört die leisen Weihnachtsglöckchen jetzt ja schon im Hintergrund. Ein letztes Mal für dieses Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr vielleicht mit einem großen Jahresabschluss. Oder auch nicht.
Ja, oder die Tourregeln mal sehen. Ich muss mal gucken, ob ich da so scharf drauf bin.
Wir überlegen uns was Schönes.
Das gibt es ja auch bei Markus Lanz schon immer und sowas. Und das haben wir bei
Jahresrückblick, Wir überlegen uns aber was Schönes für euch, ihr kleinen Jazzmäuse. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch.
Tschüsseldorf, bis Denver. Macht's gut.
Tschüss.